Ja, ich darf euch auch alle wieder recht herzlich begrüßen. Wenn mich jemand nicht gut verstehen kann, dann sag's, dann kann ich lauter sprechen. Ja. Heute will ich mit euch ein Thema teilen, das mir sehr am Herzen liegt. Also die Fortsetzung mit dem Jakob, die kommt noch. Ich nehme auch heute nochmal Bezug darauf. Aber es ist ein Herzensanliegen, und zwar das Thema Dankbarkeit. Und so ist der Predigttext die Fortsetzung von Vers 18, Epheser 5. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Ich kann auch sagen, nehmt keine Drogen. Es gibt ja noch mehr Drogen als Wein. Unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Jetzt kann man fragen, und wie geht das, vom Geist erfüllen? Jetzt kommt ein Doppelpunkt, indem ihr, und da kommt der Predigttext, einander ermutigt mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Gott Dank, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, das Thema Dankbarkeit kommt ja in der Bibel sehr häufig vor. Wenn man eine Konkordanz nimmt, wird man feststellen, dass das Thema sehr, sehr oft thematisiert wird. Zum Beispiel auch in 1. Thessalonicher 5, da heißt es, dankt Gott in jeder Lage. Das ist das, was er von euch will. Ja, jetzt sind wir Deutschen nicht gerade für Dankbarkeit berühmt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Sind wir ein dankbares Volk? Manchmal vielleicht ja, manchmal vielleicht auch nein. Wir hatten ja jetzt 35 Jahre Wiedervereinigung und es war auf dem Römerberg Lieder singen angesagt durch die Evangelische Allianz. Da wurde auch nun dankend alle Gott gesungen, aber ansonsten hätte es durchaus etwas mehr Festivitäten geben können, denn auch bei allen Problemen ist es doch ein großer Grund zum Dank, wenn eine Revolution friedlich vonstatten gegangen ist. Vielleicht geht es uns zu gut, kann auch sein. Ich war gestern bei Rewe und wollte einen Joghurt kaufen und eine bestimmte Sorte, und das sind hunderte von Joghurtsorten. Und ich wusste gar nicht, wo das ist, was ich da kaufen sollte. Also hunderte von Lebensmitteln. Und wo landen die? Tja, ich will gar nicht wissen, wie viel davon weggeschmissen wird. Oder ist es die Anspruchshaltung? Ich habe Anspruch darauf, dass mir es gut geht. Das ist auch so ein richtiger Dankbarkeitskiller. Vielleicht ist es auch die Gottlosigkeit, dass immer weniger noch irgendwie einen Schöpfer über sich akzeptieren oder gar sich dafür interessieren. Ja, und wenn es keinen Gott gibt, dann haben wir uns unseren Wohlstand selber geschaffen und dann müssen wir uns selber danken oder das Dankeschön an unsere eigenen Adresse. Ja, aber wie steht es in den Gemeinden? Ist das ein Thema, was wir schon in allen Himmelsrichtungen durchbuchstabiert haben? Ich glaube, auch bei uns Christen ist Dankbarkeit nicht selbstverständlich. Deshalb brauchen wir Dankanleitung, und die gibt Paulus hier. Sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dann werdet ihr vom Geist erfüllt. Und jetzt kommt auch die Anleitung, wie das vonstatten gehen kann. Singt einander Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Lobgesänge, das sind Hymnen. Das sind im Neuen Testament einige Hymnen sind überliefert, zum Beispiel im Philipperbrief. Das sind ja die ältesten Texte, die wir überhaupt haben im Neuen Testament, also vom Aufgeschriebenen her. Und da heißt es, Gott, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wurde ein Mensch und gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und deshalb hat ihn Gott auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Also das heißt, der Jesus-Name und der heilige Gottesname im Alten Testament sind eins. Ja, also das ist ein Hymnus. Ich fragte kürzlich mal einen Professor, übrigens Professor Eckstein, von dem wir noch ein Lied singen, ob denn Melodien überliefert sind. Und er sagte, leider nicht. Wir wissen nicht, wie das geklungen hat. Vielleicht ist es auch gut so, dass wir es nicht wissen. Aber die Gemeinden haben diese Lieder gesungen. geistgewirkte Lieder, das sind Oden, die vom Geist gewirkt sind, das kennen wir weniger. Wir haben bei uns in der Gemeinde, wo ich dazugehöre, nachmittags eine äthiopische Gemeinde und ich bin zufällig mal in deren Gottesdienst reingeraten und da geht ein Lied mal eine halbe Stunde und ich habe kein Wort verstanden, aber ich habe schnell rausgekriegt, dass die scheinbar spontan Strophen dichten und dann singen gemeinsam. Von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf ist es ähnlich überliefert. Der hat während dem Gottesdienst spontan Lieder gedichtet und dann hat die Gemeinde auf eine bekannte Melodie diese Lieder gesungen. Also das gibt es damals und heute in anderen Kulturen auch noch. Und jetzt kommt hier die Psalmen. Nehmen wir mal bei Paulus beim Wort und sehen uns mal einen Lobpreispsalm an. Das ist der 136. Keine Angst, ich lese den jetzt nicht ganz vor. Es ist ein riesiger Dankpsalm. Wer eine Bibel dabei hat, kann ja mal aufschlagen. Psalm 136. Luther. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Dankt dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Dankt dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich. Und man kann sich das so vorstellen, dass scheinbar ein Vorsänger hat das gesungen, wie wir es gerade gesprochen haben, so in dem Stil. Und dann hat die ganze Gemeinde eingestimmt, denn seine Güte währet ewiglich. Das zieht sich ja wie ein Kehrvers durch diesen ganzen Psalm. Heinrich Schütz hat das vertont mit großem Chor und Vorsänger. Und das ist sehr eindrucksvolle Komposition. Heinrich Schütz, das ist ja ein Meister aus dem 17. Jahrhundert. Ein Vorsänger singt immer diese Strophen und dann stimmt der ganze Chor ein, denn seine Güte währet ewiglich. Und wenn es dann hier heißt, als das Schilfmeer teilte in zwei Teile, dann teilt sich auf einmal der Chor in zwei Teile. Also ganz wunderbar. Wenn ihr was Schönes hören wollt, hört diesen Psalm mal in der Aufnahme von Heinrich Schütz. Ja, und dieser Psalm, dieser Dankpsalm, der geht eigentlich durch drei große Themen. Und das erste Thema, wofür wir Dank sagen können, ist, der große Wunder tut, denn seine Güte währet ewiglich, der die Himmel mit Weisheit geordnet hat. Das erste Thema ist Dankbarkeit für Gott, den Schöpfer aller Dinge. Ich habe das, glaube ich, hier schon mal gesagt. Es ist interessant, dass die großen Physiker des 17. Jahrhunderts allesamt gläubige Männer waren. Und auch die Physiker des 20. Jahrhunderts, gut, die waren jetzt vielleicht nicht Christen in unserem evangelikalen Sinne, aber sie haben doch zumindest akzeptiert oder geglaubt, dass es einen Schöpfer gibt, der diese ganzen Dinge mit Weisheit geordnet hat. Wenn Einstein gesagt haben soll, der Alte würfelt nicht, er kam ja aus einer jüdischen Tradition, der Alte, das ist kein abschätziges Wort. Im Alten Testament, im Buch Daniel, wird Gott der Uralte genannt, das ist ein Ehrentitel. Der Alte heißt so viel der Bewährte. Ja, Kepler hat sich mit den Planetenbahnen beschäftigt und er nannte das Weltall einen strahlenden Gottestempel. Isaac Newton, der Vater der modernen Mechanik, modernen Physik, klassischen Mechanik, das wissen die wenigsten, der hat mehr Kommentare über das Buch Daniel geschrieben als Physikbücher. Gut, er hat auch ein bisschen gerechnet, aber das ist nur ein Teil mit den 70 Jahrwochen, das hat es ihm angetan. Er schreibt in einem Brief, die Schwerkraft erklärt die Bewegung der Planeten, aber sie kann nicht erklären, wer die Planeten in Bewegung gesetzt hat. Gott regiert alle Dinge und weiß alles. Ich sprach kürzlich mit jemandem, ganz schlauer Typ, dann sagte ich, ja, wer hat denn die Schöpfung gemacht, die Natur? Ja, die Natur hat sich selbst erschaffen, hat er gesagt. Das wäre ja wie wenn du jemanden fragst, ja, wer sind denn deine Eltern? Ich habe keine Eltern. Ich habe mein Leben selbst gezeugt und auf die Welt gebracht. Und so ist das mit der ganzen Schöpfung. Ein Schöpfer, der die ganzen Gesetze erschaffen hat, Die Naturgesetze haben sich auch nicht entwickelt, die waren am Anfang schon da. Und hier steht es einfach in der ganz einfachen Sprache, der die Himmel, die sichtbare und die unsichtbare Welt mit Weisheit gemacht hat. Und Leibniz hat gesagt, die Welt ist eine Reihe von Nullen, die gar nichts ist, außer man setzt eine Eins davor. Wenn du 6 Nullen auf dem Konto hast, hast du nichts. Wenn eine Eins davor ist, hast du 1 Million. Und so ist das mit der großen Eins. Paulus schreibt, jeder Mensch, egal aus welcher Kultur und Religion er kommt, kann an den Werken der Schöpfung die Größe und die Macht des Schöpfers erkennen. Er schreibt in Römer 1, was man von Gott erkennen kann, ist offenbar. Denn Gott hat es ihnen selbst offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt, ja, wenn man sie erkennt, an seinen Werken ersehen. Ich bin ja so ein Hobby-Astronom. Ich gehe auch alles mal mit dem Teleskop, wenn das Wetter es mal zulässt, ist ja selten genug, mal hier in die Natur. Und es gibt auch hier eine Sternwarte in Langenhain übrigens, da kann man samstagsabends auch hin, wer sich dafür interessiert. Und da kommt man ja in diese riesigen Dimensionen. Und da kannst du schon Anfechtung kriegen. Die Erde ist so ein winziges Staubkörnchen in einem riesigen Universum. Und da gibt es diese Nebel und Sternentstehungsgebiete. Es gibt Sonnen, die sind größer als unser gesamtes Sonnensystem. Es gibt Planeten, da wissen wir gar nicht, was darauf alles existiert, was Gott noch geschaffen hat. Und dann gibt es andere Galaxien, auch mit Milliarden von Sonnen und Sternen. Und ich habe mal gebetet und habe gefragt, warum hast du so ein großes Universum geschaffen? Eigentlich langt es doch so, wie es im Mittelalter auf den Bildern dargestellt ist. Die Erde ist in der Mitte, dann drehen sich die Planeten und die Sonne darum herum. Mehr braucht man ja eigentlich gar nicht. Und ich habe wirklich eine Antwort gesucht und gehe in den Wald, in der Langen Steinbacher Höhe. Da ist ein riesiger Wald. Und im Wald ist ein Kästchen, nimm und lies. Das sind also Bibelsprüche. Und ich fragte wieder, Herr, kannst du mir eine Antwort darauf geben? Und ich ziehe eine Spruchkarte raus, da war ein Spruch drauf, lobet Gott für seine Größe und Herrlichkeit, die er erzeigt an seiner Schöpfung, so sinngemäß. Und da fiel mir es wie Schuppen von den Augen, vielleicht gerade jetzt in unserer Zeit, in unserer modernen Welt, wo wir das erkennen, dass das Universum so riesig ist, will Gott uns dadurch zeigen, wie groß und mächtig er ist. Er hätte es auch sehr klein erschaffen können, aber er hat das extra so gemacht. Er muss nicht sparen. Er hat nicht gesagt, eine Galaxie weniger hätte es auch getan. Nein, er hat sie mit großem Reichtum geschaffen. Dann hätte er ja auch schwarz-weiß schaffen können und Grautöne. Aber guckt mal raus, wie schön die Natur auch eingefärbt ist. Also, was ist der Mensch, dass du sich seiner gedenkst? Das Universum ist so riesig und das ist ja nur der sichtbare Teil der Welt. Im Psalm 136 dankt der Beter für die Himmel, das ist also noch viel, viel mehr als das, was wir durch Teleskope sehen, für die Erde und das Meer, die Sterne, den Mond und die Sonne. Wenn es keinen Mond gäbe, gäbe es auch kein Leben auf der Erde, würde die Erde wie so ein Kreisel, so ein Brummkreisel hin und her wackeln. Wunderbar. Jetzt habe ich einen Tipp für heute. Gehen wir, soweit es möglich ist, einmal raus, beobachten die Pflanzen, den Herbstwald, vielleicht einen schönen Spaziergang im Herbst, den Sternenhimmel. Und wenn du nicht mehr gut raus kannst, guck dir doch einfach mal eine Natursendung an. Es gibt so viele schöne Sendungen, die regen einen auch nicht auf. Wieder die neuesten Nachrichten, die gehen ja eher den Blutdruck hoch. Ich hatte gestern wieder Diskussionssendungen gesehen, über was wir alles wieder falsch gemacht haben. Und dann habe ich schnell ausgeschaltet, ich wollte gar nicht alles wissen. Schöne Natursendung geguckt und Gott gedankt für seine Schöpfung. Psalm 136 bleibt aber nicht stehen bei dem Schöpfer. Er geht weiter in einem Mittelteil. Da heißt es, er führte Israel aus Ägypten heraus mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, denn seine Güte währet ewiglich. Jetzt kommt etwas Genaueres, denn dass Gott mächtig ist und weise ist, kannst du an der Schöpfung sehen. Aber was Gott von uns will und welches Zweck er sich damit gedacht hat, dass er uns erschaffen hat, das siehst du an der Schöpfung nicht. Der Mittelteil von dem Psalm geht jetzt etwas genauer in das Zentrum der Geschichte Israels. Es ist die Herausführung aus Ägypten. Das ist das zentrale Thema in der Geschichte Israels. Wir glauben an einen Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Wie beginnt das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da habe ich was weggelassen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Ein ganz zentrales Thema. Aus Ägypten heißt Erlösung vom Sklavendienst, den Sieg über das Heer des Pharao, das war der Todfeind, und die Führung in das gelobte Land. Und diese Geschichte wird ja im Neuen Testament aufgenommen als ein Vorbild auf den Sieg Jesu über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Paulus beschreibt die Sünde im Römerbrief wie eine Sklaverei oder eine Sucht, könnte man heute sagen. Der Mensch, der in der Sünde gefangen ist, sagt, das Gute, das ich will, tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Eigentlich klassisch so ein Satz von einem Suchtkranken. Ich weiß ja, dass ich mich nicht voll Wein saufen soll, heute schon die dritte Flasche abgekippt. Aber ich kann nicht. Ich habe den Vorsatz. Oder ich möchte ja gerne nett sein und liebenswürdig zum Menschen sein. Aber dann kommt mir wieder so jemand in die Quere und dann geht es wieder los. Ja, das ist eine Sklaverei. Und Paulus sagt, Christus hat uns von dieser Sklaverei der Sünde losgekauft. Wir sind frei. Gut, dass es lebenslang noch einen Kampf gibt, das ist klar. Aber es ist ein Unterschied, ob man vergeblich kämpft gegen irgendwas, was viel stärker ist als man, oder ob man da einen Jesus hinter sich hat, der für einen kämpft und man manchmal sogar nur zusieht. Und dann kommt der Teufel, da lachen ja auch die meisten drüber, wenn man vom Teufel spricht. Aber wenn der einen am Schlawittchen hat, lacht man nicht mehr. Ich habe gestern erst eine Sendung vom Evangeliumsrundfunk gesehen. Da hat eine Frau angefangen, sich mit Esoterik zu beschäftigen. Das ging ganz harmlos los mit Kaffeesatz lesen und dann wurde sie tiefer rein. Und auf einmal konnte sie nachts nicht mehr schlafen, weil sie extreme Angstzustände hatte. Und das ging so lange, bis sie den Namen Jesu angerufen hat und hat Befreiung erlebt. Ja, ich weiß nicht, wie viel Gott eigentlich noch tun soll, dass wir anfangen zu danken. Wir können ja fragen, was können wir jetzt Gott zurückgeben? Er hat seinen eigenen Sohn für uns dahin gegeben. Gott können wir Dank geben, Dankopfer darbringen. Im Epheserbrief, der fängt ja nicht mit dem Wein an und den geistlichen Liedern, der fängt ja an mit, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie viele hoffnungslose Menschen gibt es heute auch in der Bundesrepublik, die keine Zukunft mehr sehen, die nur noch schwarz sehen. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Und das Schöne ist, sie ist nicht in uns selbst begründet. Ich hoffe nicht, dass die Menschheit irgendwann mal vernünftig wird und sich aus dem ganzen Matsch rauszieht. Aber unsere Hoffnung richtet sich auf den wiederkommenden Jesus. Denn es heißt, er hat Gewalt über alle reiche Macht, Herrschaft und jedem Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Karl Barth sagte einmal, ein Theologe, an seinem letzten Abend, es wird regiert. Und zwar nicht in Washington, auch nicht in Moskau oder in Peking, sondern ganz oben. Das war 1968. In Danken kommt Neues ins Leben hinein. Und wenn das Thema ist, heile mich Herr, so werde ich heil. Ja, ich denke, dass ein gutes Heilmittel ohne irgendwelche Nebenwirkungen ist die Dankbarkeit. Es kommt Gelassenheit ins Leben und Zufriedenheit. Und Heilung. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund, So stimmte ich damit um die Wette von allertiefsten Herzensgrund ein Loblied nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. Und das hat ein Mann gedichtet, der im 17. Jahrhundert lebte. Und das 17. Jahrhundert, da ist unser 20. Jahrhundert, naja, vielleicht im ersten Teil vergleichbar, aber im zweiten Teil hier nicht. Das 17. Jahrhundert war ein sehr, sehr grausames und brutales Jahrhundert mit viel Kriegen, Missernten, Seuchen, Hunger und Kindersterblichkeit. Also danken wir für alles. Übrigens, hier heißt es, singt und spielt dem Herrn und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Jetzt ist damit nicht gemeint, dass wir für Krankheiten dankbar sein sollen, sondern für alles, was er in Jesus an uns getan hat. Ich glaube, das ist eine zulässige Auslegung. Und jetzt kommt der Letzte, das Letzte, der Ring zieht sich immer enger. Die ganze Schöpfung, das, was Gott in der Schöpfung getan hat. Übrigens, er hat die ganze Schöpfung gemacht, damit er uns erlösen kann. Das ist das eigentliche Ziel des gesamten Universums. Und jetzt kommt dankbar für Gottes Führung. Denn mit dem Sieg über Hölle, über Sünde, über Teufel ist ja erst der Anfang gemacht. Und dann führt Gott, so wie er das Volk aus Ägypten durchs Schilfmeer geführt hat, ein Vorbild übrigens auf die Taufe, durch die Wüste in das gelobte Land. Das ist ab Vers 16, der sein Volk führt durch die Wüste, denn seine Güte währet ewiglich. Der große Könige schlug, denn seine Güte währet ewiglich. Und dann nennt er zwei Namen, Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Basan. Ganz konkret wird es auf einmal. Dank an Gott, der uns führt. Er führte sein Volk durch die Wüste. Und das ist doch auch ein Grund zum Danken, wenn wir sehen, wie Gott uns als Gemeinde, aber auch als seine Kinder speziell durch mancherlei Anfechtungen hindurchführt. Und ich liebe Zeugnisabende, wo einfach mal erzählt wird, was hast du denn erlebt mit Jesus? Bei Israel hießen die Könige Og und Sihon, vor denen sie gezittert haben. Das waren mächtige Könige, die Völker hatten auch noch so furchteinflößende Namen, die Amoriter und die Ammoniter und die Moabiter. Da zitterst du schon, wenn du die Namen hörst. Und ich bin sicher, dass die Angst hatten. Sie haben Kundschafter ausgesandt. Zwei haben gesagt, mit des Herrn Hilfe können wir diese Riesen besiegen, denn die Städte sind befestigt bis zum Himmel und es sind Riesen im Land. Und 10 haben gesagt, nee, lass uns wieder zurück nach Ägypten gehen. Die haben gezittert. Bei uns heißen die Könige nicht Og und Sihon, sondern bei uns heißen sie vielleicht Sorgengeist, Grübeleien, wie wird dies, wie wird jenes gehen. Vielleicht heißen sie Krankheit, dass irgendein Leiden nicht gehen will. Wir haben gestern und heute Gebetskette bei uns in der Gemeinde. Ein junger Mann, 25 Jahre alt, ist durch die Corona-Pandemie so schwer da niedergeworfen worden, dass er nur noch im Bett liegt. Und wir haben jetzt das alles öffentlich gemacht, dass wir wissen, für was wir beten sollen. Und gestern und heute, ich habe auch heute Morgen schon dafür gebetet. Das sind so furchtbare Dinge und auch für die Eltern ist es ganz schlimm. Ein intelligenter junger Mann, der Informatik studiert hat, alles ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Und dann schreibt der Vater, das Schlimmste ist die Hoffnungslosigkeit, dass keine Besserung in Sicht ist. Ja, das sind solche Dinge, die uns niederschmettern und ich denke mal, die Betroffenen sicher noch viel, viel mehr, als wir, wenn wir von außen zusehen. Ja, vielleicht ist in deinem Leben auch so etwas, vielleicht hat es sogar einen Namen, vielleicht sind es Leute, die dir das Leben schwer machen. Du sagst, ich will gar nicht mehr da und da hingehen, da haben wir Familientreffen an Weihnachten. Ach, bloß nicht, ich bin froh, wenn das rum ist, weil es ja nur Krach gibt. Wie hat Israel gezittert und dann haben sie erlebt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und irgendwann war der Tag, wo sie über den Jordan zogen. Und auch bei dir und bei mir wird der Tag einmal sein, da ziehen wir über den Jordan, so sagt man ja schön, wenn man stirbt, in das gelobte Land. Und dann ist die ganze Anfechtung und alles vorbei. Aber bis dahin, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und danke dem Herrn dafür. Und auch hier gebe ich dir zum Schluss einen kleinen Tipp. Musst du nicht nachahmen, aber ich habe es als Hilfe. Ich kaufe mir immer kleine Heftchen. Das ist hier von 2016, steht hier drauf. Und dann schreibe ich mir so alles Mögliche da rein, was mir so einfällt. Kann man auch mal ein Gläschen Wein dazu trinken, muss ja nicht vollsaufen. Und dann schreibe ich auch rein, davor hatte ich Angst, das macht mir Sorge. Ein Gespräch, das unangenehm ist, irgendeine Situation, irgendetwas, was organisiert werden muss und wo es alles scheinbar schief geht. Und das Beste ist, man vergisst das so schnell wieder. Und dann schlage ich so ein Heftchen nach 10 Jahren wieder auf und denke, ach, da hast du gar nicht mehr dran gedacht. Wie hat der Herr doch geholfen? Wie hat er dich durchgeführt? Und solche Erinnerungshefte helfen uns, ein Leben in Dankbarkeit zu führen. Vor allen Dingen auch dann, wenn wir wieder in etwas drinstecken, wo wir die Lösung noch nicht sehen. Ich hatte gestern Morgen mein Auto anmachen wollen. Motor ging nicht an. Und ich dachte, heute musst du aber nach Kelkheim. Na gut, musst du vielleicht mit dem Rad fahren. Ginge auch, dann müsste ich mich hier umziehen. Aber ich habe gebetet, Herr, ich würde gerne mit dem Auto hierher fahren. Und dann kam ADAC, Gott sei Dank, und er sagte, abgesoffen. Da ist einfach zu viel Sprit rein. Und dann hat er da mal ein bisschen dran rumgedreht und dann sprang es wieder an. Und Halleluja, jetzt steht es da. Solche Sachen schreibst du ja auf, das vergisst man schnell wieder. Und dann kommt Dankbarkeit ins Leben hinein. Denn ob wir Deutschen undankbar sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es sehr schnell geht, dass man in so eine Undankbarkeit abrutscht, indem man diese großen Dinge, die Gott getan hat, vergisst. Zuletzt noch eine Strophe aus dem turbulenten 17. Jahrhundert. Ich habe es ja mein Lebetage schon vieles Liebe, von schon so viel Liebesmal gespürt, dass du mich unter mancher Plage durch dick und dünn hast durchgeführt. Denn in der größten Gefahr wurde mir dein Trostlich stets gewahr. Ach, nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden hin. Im Himmel soll's mal besser werden, wenn ich bei den Erlösten bin. Da steigt aus tausendfachem Chor der ewig Lob und Dank empor. Amen.